Radio X Hörbox.
Die Hörbox heute ist zu einem Buch mit dem Titel «Im Grunde gut – Eine neue Geschichte der Menschheit». Am Mikrofon Janina Labhardt. Die Sendung ist in Kooperation mit der GGG Stadtbibliothek. Ist der Mensch nur fälschlicherweise als bös, hinterhältig und gewalttätig in der Kulturgeschichte dargestellt, so wie es der niederländische Autor Rutger Bregman schreibt? Über das lässt sich easy eine Stunde diskutieren. Und mit wem lässt sich nicht besser diskutieren als mit der Pfarrerin und neuen Kirchenratspräsidentin von der reformierten Kirche Basel-Land, der Regine Cocontis. Sie ist zu Gast bei der Talkreihe «Was liest du, wer bist du?» gewesen, am 18. September im Schmiedehof von der GGG Stadtbibliothek. Übrigens ist die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung von der reformierten Kirche Basel-Land. Die Regine Cocontis mit dem Buch «Im Grunde gut» auf dem Podium.
Als erstes möchte ich gerne dich, Regine Cocontis, fragen, was ist das für ein Mut gewesen? Du bist von der GGG Stadtbibliothek angefragt und eingeladen worden, bei dieser Veranstaltungsreihe mitzumachen. Und wenn ja, mit welchem Buch? Du hast das Buch noch gar nicht gelesen gehabt. Sehr mutig hast du dann einfach das genannt und hast dann in deinen Sommerferien erst gelesen. Was denn, wenn das Buch dir nicht gefallen hätte? Wenn du nichts hättest, könntest du damit anfangen, wenn du enttäuscht gewesen wärst oder so wie der Rang so im Grunde gut nicht gefunden hättest?
Ich glaube, da hätten wir einfach über das müssen reden. Und ich glaube, nichts anfangen, das ist noch schwierig. Also ich glaube, es gibt immer irgendwie etwas anzufangen damit. Also, dass man vielleicht nicht so gern darüber redet, wie ich jetzt schon auch über das Buch rede. Da kannst du leiden, aber ich denke, etwas zu reden hätten wir sicher gleich gehabt.
Und jetzt ganz ehrlich, ein Fazit. Wie gefällt dir das Buch?
Ich habe es spannend gefunden, dass es mich, ist vielleicht ein bisschen billig, aber es hat mir gewisse Sachen wie bestätigt. Und da hat mir gut da, dass ich das Gefühl habe, wissenschaftlich bestätigt, vorwärts.
Okay.
So von einer Haltung, die ich eigentlich sehr gerne weitertrage.
Das müsste ich sicher noch mit einem Beispiel später noch illustrieren. Sage und schreibe, 44 Seiten Quellenverzeichnis. Von allen Fußnoten zeigen, wie viele Studien, Querverweise, Randnotizen und so weiter der Autor Rutger Bregman angezogen hat. Es ist eine neue Geschichte der Menschheit. 2019 original auf Niederländisch erschienen, ein Jahr später auf Deutsch im Rowohlt Taschenverlag. Bist du mit dem Menschenbild, das Rutger Bregman zeichnet, einverstanden?
Du meinst jetzt mit dem, was er neu möchte einführen?
Also genau.
Sagen, da muss doch jetzt
die allermeisten werden. Menschen haben so einen guten Kern. Ja. Sie sind von Natur aus einfach gut. Das ist jetzt ein billiges Adjektiv, einfach das mal.
Ja, und es ist ja zum Teil auch wirklich plakativ, und vereinfacht. Aber ich finde es so viel besser, von dieser Annahme auszugehen, wie von dieser, dass wir im Grunde schlecht sind, dass ich einfach sehr gerne ja sage. Ich bin einverstanden. Mit dem will ich arbeiten und nicht mit dem anderen.
Ich hatte sehr Mühe mit dem Anfang von diesem Buch. Ich habe x-mal starten und habe gedacht, was ist das für ein grosser Hürdenlauf, das Buch zu lesen und zu verstehen. Und es hat so wie mal einen Klick gemacht bei mir auf Seite 28. Es ist eine Parabel, eine kurze Parabel. Und dort hat es mich gepackt, wenn ich die schnell vorlese. Ein Großvater sagte einst zu seinem Enkel, in mir findet ein Kampf statt. Ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist schlecht, böse, habgierig, eifersüchtig, arrogant und feige. Der andere ist gut. Er ist ruhig, liebevoll, bescheiden, großzügig, ehrlich und vertrauenswürdig. Diese Wölfe kämpfen auch in dir und in jeder anderen Person. Der Junge dachte einen Moment nach und fragte dann, welcher Wolf wird gewinnen? Der alte Mann lächelte. Der Wolf, den du fütterst. Und dort hat es bei mir irgendwie so eine Grundstein fürs Verständnis gegeben. Also wir haben so wie zwei Welten in uns. Wie gehst du mit diesen beiden Welten um? Gut und schlecht.
Ich denke, wir funktionieren als Menschen und müssen eigentlich mit dualen Systemen funktionieren, weil es gibt ein Ja und es gibt ein Nein, ob man muss sich für etwas entscheiden oder gegen etwas entscheiden. Aber grundsätzlich finde ich es auch wahnsinnig schwierig, die dualen Systeme. Ich finde sie unglaublich gefährlich. Sei es in der Politik, sei es in der Psychologie, auch im Glauben, dass immer einteile, böse oder gut, gehörst du dazu oder bist du das, hast du es richtig gemacht oder falsch. Da finde ich, ist es einfach. Wir sind einfach ein bisschen komplizierter. Und es ist so viel Potenzial drin auch in uns Menschen, wenn wir es komplizierter zulassen und nicht einfach so einfach haben wollen. Und von dort her ist beides. Also einerseits weiss ich, dass wir es brauchen, das Duale, und dass wir immer wieder es brauchen, zum Funktionieren im Alltag. Und gleichzeitig finde ich, ist es ebenso menschlich, wenn wir dem ein komplexeres System daneben haben oder drunter legen oder wie man es dann sagen will.
Also du magst eher so die Grautöne statt schwarz oder weiss oder Farbklecks dazwischen?
Ja, kann ich so sagen.
Es handelt sich um so viele Geschichtshintergründe, angefangen bei der Bombardierung von London 1939, Auschwitz, dann aber auch Kolonialisierung, Frauenrecht und Emanzipation, Demokratieentwicklung, Hass und Rassismus und Vorteil, aktuell und heute. Um was geht's eigentlich? Hast du so eine Kernaussage von diesem Buch?
Ja, ich denke, er erzählt und beleidigt, wie unsere Narrativ, also wie wir erzählen über Geschichte, über das, was wir erlebt haben, wie wir die Welt sehen, dass das eine Wirkung hat. Und dass wir viel Zeit das Narrativ gehabt haben, das eben sagt, es kommt noch ein, wird benannt als Fassadentheorie, dass wir Menschen oberflächlich gut und nett und vielleicht lieb und herzig sind, aber innen dran so richtig böse, grundsätzlich böse. Und dem setzt er ja eben das andere entgegen. Also, das ist jetzt nicht ein Satz, siehst du eine Satzwelle?
Nein, eine Aussage.
Oh, eine Aussage, okay. Da wäre auch dann langsam die Aussage, dass er dem entgegensetzt, wir sind im Grunde genommen gut. Und er macht das wie der Karel van Schaik und der Michel, wie heisst er noch? Die haben zusammen ein Menschsein-Buch geschrieben und haben dort von diesen drei Naturen geredet. Und er nimmt das auch auf und sagt, eigentlich haben wir eine viel längere Geschichte, wo wir gelernt haben und wo in uns innen so stark geworden ist, dass wir ja wollen, freundlich sein.
Und Mensch sein von Karel van Schaik und Kai Michel.
Oder Kai Michel? Michel, genau.
Genau. Es geht um das Missverständnis über die Evolution und die menschliche Natur und zeigt auf, welche Macht die Kultur über uns besitzt.
Mhm. Also nochmal ganz kurz. Er sagt einfach, es lohnt sich, vom Guten auszugehen und von dem mehr zu erzählen, weil dann hat es auch diese Wirkung. Das ist aber gut.
Super. Bist du bereit für eine Leseprobe? Hast du Lust, mal vorzulesen? Gerne. Nach dem Prolog, einfach so der Anfang vom ersten Kapitel als erstes, dass wir also ein Gefühl bekommen, wie der Rutger Bregmann schreibt.
Ich denke, von da an, wo an der Seite Tom Postmes, Professor für Sozialpsychologie in Groningen, stellt seit Jahren seinen Studenten immer die gleiche Frage. Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar, wir müssen hier raus. Was passiert? Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gut gehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Planet B. Da kämpft jeder für sich allein, totale Panik bricht aus. Es wird getreten und geschubst, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden niedergetrampelt. Auf welchem Planeten leben wir?
Eine Frage im Buch, die ich aber gerne auch ins Publikum stelle. Wir haben jetzt hier 10 Menschen im Publikum. Wer vermutet, dass wir auf Planet A leben? Hand hoch. Planet A ist eben, dass man sich gegenseitig Vortritt gibt, dass man das Leben opfert für etwas Fremdes. 2,5 Menschen oder 3, 4? Mhm. Und wer meint, wir leben auf Plan B, wo jeder und jede für sich allein kämpft?
3, 2, 3.
Also fast 50-50.
Also ich bin von mir ausgegangen, was ich dort mache.
Mhm. Gut, auch spannend, ja. Und du, was meinst du, auf welchem Planet leben wir, A oder B?
Ja, unterdessen weiss ich, es ist bewiesen, wir leben auf Planet A,
du glaubst, wo wir freundlich sind. Du glaubst, Wissenschaft?
Ja, ich glaube dieser Untersuchung, ja, sehr gern.
Gehen wir weiter im Text?
Mhm. Ungefähr 97% glauben, dass wir auf Planet B, also dort, wo man schubst und springt und so, leben, sagt Posmes. Aber tatsächlich leben wir auf Planet A. Es spielt keine Rolle, aus welchem Milieu die Befragten kommen. Linke und Rechte, Arme und Reiche, ungebildete und belesene Menschen, jedem unterläuft der gleiche Fehler in der Beurteilung. Erstsemester wissen es nicht, Drittsemester auch nicht, Masterstudenten nicht und auch viele Profis liegen falsch. Selbst Katastrophenschutzkräfte haben keine Ahnung, seufzt Posmes. Die Forschung ist nicht daran schuld. Dabei könnte man seit dem Zweiten Weltkrieg darüber Bescheid wissen. Selbst die bekanntesten Katastrophen der Geschichte spielten sich auf dem Planet A ab. Nennt Titanic, 11. September, Hurricane Katrina und ein Beispiel dafür.
Super, vielen Dank, Ginkgo Kontis. Möchtest du gerade weitermachen? Du hast ja ein paar Passagen parat, wenn wir gerade... Kann zum nächsten über.
Ja, das
nimmst du. Bist gerade so im Lesefluss.
Mache ich weiter. Knapp 200 Seiten später, Hannah Arendt war darüber hinaus eine jener seltenen Philosophinnen, die davon ausgingen, dass die meisten Menschen gut seien. Sie behauptete, unser Bedürfnis nach Liebe und Freundschaft sei menschenwürdiger als unser Verlangen nach Hass und Gewalt. Und wenn Menschen sich für das Böse entschieden, hätten sie immer noch das Bedürfnis, sich hinter Lügen und Klischees zu verstecken, die suggerieren, dass das Böse trotzdem gut ist. Leider haben wir die einfachen Schlussfolgerungen von Stanley Milgram, der so ein Experiment gemacht hat, und zum Schluss gekommen ist, der Mensch lässt sich gedankenlos vom Bösen mitreißen. Leider haben wir diese Schlussfolgerungen besser verinnerlicht als die vielschichtige Philosophie von Hannah Arendt. Der Mensch wird vom Bösen verführt, das im Gewande des Guten daherkommt. Warum kehrt die Fassadentheorie in immer wechselnden Gestalten zurück? Ich vermute, dass es an erster Stelle Faulheit ist. An unsere Verdorbenheit zu glauben, ist auf seltsame Weise beruhigend. Eigentlich werden wir dadurch freigesprochen. Wenn die meisten Menschen böse sind, haben Widerstand und Engagement nicht viel Sinn. Wer dagegen behauptet, dass der Mensch im Grunde gut ist, muss viel intensiver darüber nachdenken, warum das Böse besteht. Und er muss selbst initiativ werden, denn dann ergeben Widerstand und Engagement durchaus Sinn.
Vielen Dank fürs Lesen. Wir haben jetzt von der Milgrams Schockmaschine gehört. Vielleicht einfach einen ganz kurzen Nachtrag. Das ist ein Experiment gewesen, wo Probandinnen eingeladen worden sind und als Lehrer tituliert worden sind. Der Lehrer wurde auf einen Stuhl vor einem großen Apparat gesetzt. Die Schockmaschine. Er sollte das Gedächtnis des Schülers testen, der in einem anderen Raum festgebunden war. Bei jeder falschen Antwort musste der Lehrer per Knopfdruck einen Stromstoß auslösen. In Wirklichkeit war der Schüler ein Milgram-Angestellter und Stromstöße gab es nicht. Aber das wussten die Lehrer nicht. Sie glaubten, es sei eine Untersuchung über die Auswirkung von Strafen auf das menschliche Gedächtnis. So viel zur Wissenschaft und Forschung 1961. Das wird jetzt also aufgewogen, das Milgram-Experiment, die Schockmaschine gegen die Philosophie von der Hannah Arendt.
Ja, ich denke, das Stichwort, das drinnen sind, ist, es ist komplizierter, der Hannah Arendt zu folgen. Und es ist keine Entschuldigung denn, und es ist auch nicht eine fertige Erklärung eben von Gut und Böse, oder eben vor allem auch vom Bösen. Und man hat immer noch eine Chance, wenn man sich engagiert und zum Beispiel Widerstand leistet. Und das fordert einem ja auch raus. Und darum das Stichwort wegen der Faulheit, das ist natürlich ein bisschen provokativ, aber ich finde es schon noch gut. Manchmal ist, wir haben ja manchmal so, man muss mutig Stellung beziehen und das ist einfach schlecht. Ja, logisch, also da braucht es auch, etwa mal. Aber wenn man dann einfach so einteilt, und dann hat man einteilt, dann finde ich, ja, dann ist man vielleicht schon manchmal ein bisschen bei der Faulheit gelandet. Wie wenn man noch davon ausgeht, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, um etwas zu verbessern und es sich immer noch lohnt, als Gute zu glauben und weiterzumachen.
Ja. Das Argument von der Faulheit provoziert sicher. Man könnte ja auch sagen, wenn man immer vom Guten im Mensch ausgeht, dann ist es blauäugig, naiv, unerfahren. Wenn man zu viel vertraut, kann man auch ganz schön reinlaufen.
Das stimmt. Es ist eben nicht so einfach. Also, das kann wirklich passieren. Und dann sagt er ja auch, dass eine böse Tat länger und kräftiger wirkt wie eine gute Tat. Und das hätte so müssen sein in unserer Evolutionsgeschichte, also in unserem Sein, dass wir halt gewarnt sind, dass wir es ernst nehmen, Gefahren. Und darum erleben wir das immer noch so. Aber er weiss auch, oder beleidigt das eben, was ist Wissenschaft? Ja, was sind, also ich finde Wissenschaft ganz wichtig und will sie auch ernst nehmen, aber es kommt eben immer darauf an, von welcher Seite schaut man es an. Und er sagt aber auch, es gibt aber viel, viel mehr gute Taten wie böse Taten. Es hat einfach eine einzelne böse Tat, hat eine heftigere Wirkung. Und darum auch, wenn man natürlich, wenn unser Vertrauen missbraucht wird, dann verletzt uns das zu tiefst. Und es ist eine Warnung in uns hin. Und das ganze System reagiert darauf, dass wir uns können retten, hoffentlich. Und das ist ja richtig.
Das zeigt auch eine Umfrage, es ist keine wissenschaftliche Umfrage, letztes Jahr auf TikTok gewesen. Da sind speziell Frauen gefragt worden, du allein im Wald, möchtest du lieber einem Mann begegnen oder einem Bär? Und 7 von 8 Frauen oder weiblich gelesene Personen haben gesagt, lieber einem Bär. Da weiss ich, wo dran ich bin. Und ein kräftiger Kommentar war, bei einem Bär, da glauben wir mindestens die Leute, was ich erfahren habe. So viel zum Misstrauen. Genau, also bei schlechten Vorfällen, bei schlechten Sachen, dann fährt das ein. Auch für das ganze Umfeld. Kann man dann einfach immer noch ans Gute glauben? Das hat doch nichts mit Faulheit zu tun.
Also ich glaube, es können es nicht alle. Ich glaube, es gibt auch wirklich Erfahrungen, die da brechen oder so erschüttern, dass es nicht mehr geht. Und das ist aber dann wirklich himmeltraurig. Und das ist ein wahnsinns Leiden ja dann auch, wenn man nicht mehr zu dem zurückfindet, als man das Gute mag glauben, sei das im Kleinen oder im Grossen. Aber ich denke, die meisten Menschen haben, wir nennen es ja mal Resilienz, und der braucht auch Zeit. Also das heisst ja nicht, dass wenn einem etwas Schlimmes passiert, das ist, dass man morgen gerade wieder in die gleiche Situation hineingeht und mag, der braucht es eine Heilung. Aber ich glaube, für die meisten Menschen, zum Glück, ist es möglich, auch wieder zurückzufinden, dass man auch an Gutes glaubt. Da muss nicht im gleichen Ausmaß sein, da muss nicht am gleichen Ort sein. Aber was, ja, das ist ja das Leben. Also, ich glaube nicht, sonst hat man dann eben den Lebensmut verloren, ja.
Ja, du redest von den meisten Menschen. Bei welchen AkteurInnen von der Gegenwart kannst denn du das beobachten, im Grunde gut, setzt so ein Grundvertrauen voraus, dass die Menschheit eben gut sei. Das ist aber in dem grassierenden Rassismus, sogar Genozid, Femizid, Gruppenvergewaltigungen und diktatorische Regime. Wo ist denn das im Grunde gut?
Ja, das sind jetzt die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast. Die kommen uns gross entgegen, auch in Medien oder ja, wie wir davon reden, weil es ist ja grauenhaft und es prägt sich ein. Und dann, wenn wir aber sagen, zum Beispiel, wie im Zug, wo ich einmal gefahren bin, wo eine Frau hat müssen gehen putzen auf dem Flughafen, das war ihr Beruf gewesen, oder ihr zum Einkommen haben, im falschen Zug hineingehockt ist, kein Geld gehabt hat, und zu Basel erst wieder hat können aussteigen, statt im Winter, also gegen im Flughafen, oder? Und dann der Kondukteur ein bisschen zögert hat, mir einfach sagen, ja, sie müssen aber jetzt und so und da Bus. Und durch das Zögern haben wir rundum, und zwar Leute, die sich nicht kennt haben, Zeit gehabt zu reagieren. Am Schluss haben zwei von uns, oder drei sind wir, glaube ich, ihr seinen Billett gezahlt und der Kondukteur hat den Rückweg erlassen. Nein, beziehungsweise er hat den Hinweg natürlich erlassen, weil er da konnte, weil er da war und wir haben den Rückweg gezahlt. Das ist ja gegangen. Und ich meine, wie viele so Sachen gibt es, die wir dann nicht hören? Und das ist jetzt klar, das sind 5 Personen gewesen und wir wissen von Genozid, die ganz im Grossen sind, aber er hat auch ein Beispiel von Dänemark, wo durch die Solidarität unter den Dänen im Zweiten Weltkrieg, wo bevor Hitler mit seiner Armee rein ist, beziehungsweise zum Juden deportieren, ist eine Warnung gekommen, und zwar ein Nazi, sie geht nur in Form vor Leuten gestanden in Kopenhagen im Jahr und hat gewarnt. Und sie haben ihn ernst genommen, dort, wenn man gesagt hat, ja, Nazi-Uniform, weg mit dem. Die haben auch müssen irgendwie als Gute glauben, wenn der dort steht. Und haben das gemacht und haben die Warnung ernst genommen und haben x-tausend Leute sind gerettet worden.
Eine riesige Solidarität,
ja,
plötzlich.
Genau.
Und das kann auch in einen Zynismus kippen. Also das habe ich so befremdlich gefunden, was um London geht, im Bombardement 1939, Verkaufsstand mit dem Schild, hier wird Katastrophenbutter verkauft. Also dass man dann irgendwie fast noch einen Witz macht. Wir leben dort zwar völlig in der Bedrohung, im Elend, aber wir haben immer noch ein bisschen Humor. Was siehst du, Regine Kokontis, aus diesem Buch und kannst es auf dein Leben übertragen?
Ich glaube, ich tue mich noch mal mutiger und im Wissen oder mit der festen Überzeugung, dass es nicht einfach naiv ist, gute Narrative pflegen. Da glaube ich, es gibt mir mehr Mut nochmal, oder von einer anderen Seite her auch Mut. Wir geben auch die biblische Geschichte in diese Richtung Mut, einmal die, die ich auch gerne weiterverzähle. Es hat auch deren, die ich nicht gerne erzähle. Aber das gibt es wie von einer anderen Seite nochmal Berechtigung dazu, eigentlich.
Auch in der Bibel gibt es ja ganz viele so Schwarz-Weiß-Bilder, oder? Ein Mensch ist schlecht, und meistens wird er dann auch von Gott oder sonst jemandem bestraft, und es gibt gute Menschen. Auch dort dann auch ganz stark die Dichotomie.
Kommt auch darauf an, wie man es liest. Also zum Beispiel, wenn man Psalmen liest, dann hat man ja die grauenhafte Wünsche von Gott vernicht meine Finden und tue das und dieses an und so. Und am Schluss kommt aber es ist in deinen Händen und ich danke dir für mein Leben, zum Beispiel. Es ist so wie ein Boah, loslassen und die Psyche so richtig durchwaschen und in alle Richtungen einfach...
Gewalt.
Ja, aber es ist ja auf Gott gerichtet. Und auch am Schluss hört es auf mit, ich weiss, du machst eh, was du willst. Aber es ist das. Und es ist noch als Lied vielleicht noch gesungen, wo alle auch noch mitmachen können. Aber es heisst dort nicht von Handlung. Das ist niemand gegangen dann. Logisch hat es auch Gewalt gegeben, das wissen wir alle. Aber es ist auch viel Psychohygiene drin.
Was möchtest du von deinen persönlichen christlichen Werten der jungen Generation weitergeben? Also zum Beispiel der Generation Z, der Gen Z, mit den Jahrgang 1995 bis 2010, wo auch deine Kinder drin sind. Also der Jungen, wo divers unterwegs sind, mit KI vertraut, Klimawandel, aber auch Krieg in Europa, Selbstverwirklichung und Bewusstsein von der mentalen Gesundheit.
Ich will, dass sie wissen, dass wir nicht alles können wissen. Das wissen sie vielleicht auch, aber auch, dass es einfach so, dass wir uns vielleicht auch sogar selber ein Stück weit müssen begrenzen. Auch in dieser Diversität, in dieser Vielfalt, in diesen Möglichkeiten, weil wir uns sonst auch verlieren können. Und dass das okay ist. Weil wir alle nur halt klein sind in dieser grossen Welt, aber sehr wertvoll. Aber wir können nie alles, wir können nicht alles erleben, wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles gesehen haben. Und dass schon ein paar reich wird, das Leben auch, wenn man sagt, ich konzentriere mich auf das. Und das heisst nicht, dass ich dann sage, das ist das Beste. Aber das ist der Teil, den ich jetzt erkunde und sehe und lebe drin.
Also eine ganz starke Einschränkung. Man muss auch nicht irgendwie alles von der Welt sehen, man muss auch nicht überall mitreden, sondern ein bisschen kompakt.
Ja, und da dürfen wir aber auch wechseln. Also da muss nicht fürs ganze Leben so sein. Es muss nicht eine Lebensentscheidung sein, wie bin ich unterwegs oder welchen Kontinent bereise ich und die anderen nicht. Aber einfach so von der Grundhaltung her, dass man sich auch nicht verliert und auch immer wieder eine gewisse Ruhe findet.
Ist das eine Gefahr, dass man sich verliert?
Ich denke schon. Aber vielleicht bin ich eben nicht so aufgewachsen. Und ich habe das Gefühl, ich würde mich darin verlieren. Und vielleicht verlieren sich ja die Jungen weniger darin. Das kann gut sein.
In einem Interview als frischbackene Kirchenratspräsidentin hast du gesagt, dass die Zusammenarbeit im Religionsunterricht, an der Schule, im Bildungswesen und in der Jugendarbeit wichtig sei. Wie sieht das denn konkret aus? Also in der Basler Primarschule haben die Erziehungsberechtigten auch die Wahl, ihr Kind aus dem Religionsunterricht rauszunehmen, zugunsten von mehr Freizeit.
Mhm. Ja, und das ist ja auch sehr begrifflich, dass man dann je nachdem das wählt. Ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, dass wir dürfen Religionsunterricht an den Schulen erteilen. Und ich finde die Haltung von der Religionslehrpersonen ist und wird noch mehr in diese Richtung auch gefördert und sie werden mehr noch in diese Richtung auch geschult, dass man ein Bewusstsein hat für die anderen Religionen auch und dass man übt, im Austausch und im Dialog zu sein untereinander von den verschiedenen Religionen her und was es einem überhaupt bringt, dass man so eine Geschichtenwelt hat, dass man eine Rhythmisierung vom Jahr hat mit religiösen Feiertagen, dass man so Wert über Wert redet und die auch mit Symbol verbindet zum Beispiel. Und das ist ja etwas einfach urmenschliches auch. Und wenn man schon als Kind an der Schule lehrt, im Austausch sein miteinander über das. Ich meine, wenn man fragt, was bedeutet dir Weihnacht, dann kann man vielleicht auch verschiedene Antworten oder ist ein Symbol für dich für Weihnacht, ist sehr verschieden. Und da kann auch über eine andere Religion ausgehen. Zu einer anderen Religion.
Seit 2,5 Monaten bist du Kirchenratspräsidentin in der neuen Amtsperiode von der reformierten Kirche Basel-Land. Was ist genau deine Arbeit?
Am Anfang habe ich immer gesagt, ich muss noch mal den Funktionsbeschrieb lesen.
Auswendig lernen.
Dass ich es dann auch wieder weiss. Also es ist jeden Tag neu und noch mal etwas anderes. Es ist eine ganz spannende Arbeit. Ein Amt, das mich verknüpft mit ganz vielen Leuten und in verschiedensten Funktionen. Das da dazu gehört, Verwaltung von der Kantonalkirche, also Personalleitung dort. Es gehört aber dann auch in der Landeskirche Basel-Land präsent sein, das Gesicht sein, ein Stück weit gegen aussen, auch mit der Politik, mit den anderen Konfessionen und Religionen im Austausch sein. Es geht dann auch über das Baselbiet, jetzt in meinem Fall aus, ins Konkordat, das sind verschiedene Deutschschweizer Kirchen und Tessin auch, die drinnen sind, die sich austauschen und die Ausbildung zum Beispiel von den Pfarrleuten miteinander organisieren. Dort darf ich auch mitwirken. Es geht am Rhein entlang im Austausch mit verschiedenen kirchlichen Institutionen oder eben auch Landeskirchen von Deutschland. Ja, es ist ganz eine spannende Sache. Es ist ein strategisches Amt, wo man mir überlegt, ja, was soll denn Neues als Institution wichtig sein, für was wollen wir stehen, wie wollen wir das auch organisieren, dass der Inhalt, der uns wichtig ist, kann transportiert werden.
In einem strategischen Denken ist der Austausch jetzt ganz wichtig. Könntest du ein Beispiel machen, den Austausch mit anderen Religionen und Konfessionen? Hast du gerade ein Beispiel vor Augen?
Also mit anderen Konfessionen geht es zum Beispiel, mit der römisch-katholischen Kirche geht es zum Beispiel eben auch gerade wieder um den Religionsunterricht. Wo können wir den ökumenisch machen? Und was ist denn eben, wo können wir denn aber das auch auftun? Also auftun im Sinn von einfach auch, es muss nicht unbedingt sein, dass man dann auch Islam lehrt oder Islamvertreterin hat, kann es auch sein. Aber auch, dass man in dem Bewusstsein auch unterrichtet, dass es ja auch andere Religionen gibt und dort auch den Platz hat, um darüber zu reden.
Ich habe es noch spannend gefunden bei der Recherche, es hat eine landeskirchliche Exekutive, also die ausübende Gewalt, versus ein strategisches Denken. Und dann habe ich gefunden, das sind ja so wie zwei ganz verschiedene Sachen. Ein strategisches Denken, aber dann auch das Ausführende.
Ja, also das Ausführende, genau. Das, wir sind ja, man hat eine Synode, und da ist die Legislative, und wir sind die Exekutive, wir, da ist der Kirchenrat, also mein Kollegium, wo ich Präsidentin bin davon, und wir sind die Exekutive, so wie Landrat und Regierungsrat, oder so auf der politischen Ebene. Aber klar, weil ich jetzt 100% angestellt bin und der Kirchenrat auch, konzentrierter kann auch arbeiten, machen wir auch eine strategische Planung und bringen dann das in die Synode. Aber dort entsteht noch ein Gesetz und das ist das oberste Organ.
Am 14. November 2024 hat der Verein Reformierte Medien folgende Mitteilung gemacht, eine starke Zunahme von der Kirche Austritt. Also die Studie über Missbrauch in der katholischen Kirche Schweiz hat auch bei den Reformierten massenhaften Austritten geführt. Wie stark der Mitgliederschwund ist, zeigen nun die Zahlen des Sozialpastoralen Instituts. Unterm Strich sind es rund 39'000 Menschen gewesen, die aus einer evangelisch-reformierten Kirche austreten sind. Was heisst das für dich als Kirchenratspräsidentin mit diesen Zahlen?
Zahlen sind Zahlen. Nachher muss man ja, also die muss man ernst nehmen, ganz klar. Und man spürt da, also auch die Finanzen je nachdem anders fließen oder weniger fließen. Aber grundsätzlich sind es Menschen. Und da schaut man an, wie kann man einander so unterstützen, dass man die Arbeit, die man machen will, gut kann weitermachen und die Räume kann schaffen, wo man eben Gemeinschaft kann erleben. Wir haben auch zum Beispiel Spiritualität und Seelsorge im Alter, wo wir schauen, wie erreichen wir einsamere Leute. Wissen, es ist nicht nur ein Alter, es ist jedes Alter auch, aber mit einem Fokus jetzt auch aufs Alter. Und da wirken wir ja in die Gesamtgesellschaft rein. Und dort halt auch schauen, mit wem können wir zusammen arbeiten. Das ist, um jetzt wieder zu den verschiedenen Religionen kommen und Konfessionen ganz stark auch mit, wir haben mit Text zusammen, Flucht und Ankommen ein Projekt lanciert und der Kanton hat nachher gefunden, wow, das ist eigentlich lässig, was ihr hier macht, können wir mithelfen, auch finanziell, also es kann auch in diese Richtung gehen und dann ist ja auch wieder Geld da, also es geht ja auch darum, spüren, wo ist man relevant in der Gesellschaft unterwegs. Und dort auch, dort will ich einfach weiter daran glauben, dass es Formen gibt. Und logisch tut es weh, wenn man etwas loslassen muss, wo einfach über Jahrzehnte, aber es sind eben nicht Jahrhunderte, wo über Jahrzehnte so gewesen sind.
Eine kurzfristige Tendenz.
Also, nein, ja, also, was wir das Gefühl haben, die Landeskirche war doch immer so gewesen und die Kirche war immer im Dorf gewesen und wir haben immer die Gruppen gehabt, die, ja, das haben wir immer so gehabt. Aber unser Leben ist halt ein Menschenleben. Und so viel voran, also, ich weiss, im Laufental, unsere Kirche ist nicht alt. Ich habe in Amerika, wenn ich gearbeitet habe, in einer älteren Presbyterian, also reformierten Kirche gearbeitet. Und, wir sind immer im Wandel. Und es tut auch immer weh. Und braucht auch Mut, etwas loszulassen und zu verändern. Und da müssen wir auch traurig sein. Das finde ich auch. Aber wegen der, also, ich bereue jeden Austritt. Weil es ist ja, pro Austritt kommt auch vom Kanton ein bisschen weniger Geld. Weil die Landeskirchen sind ja als Landeskirchen anerkannt. Weil die Gesamtbevölkerung von einem Kanton sagt, wenn es euch nicht gäbe, würde es mehr Steuern kosten, für alle. Also, tun wir euch gerne unterstützen weiterhin als Landeskirche, dass wir die sozialen Leistungen, die hier erbracht werden, auch weiter haben.
Die Arbeit in den USA, wir kommen nachher gerade drauf, ist für dich nicht der Impuls da, wenn du die Zahlen siehst, ich möchte das Kirchenschiff wieder völlig gefüllt haben, ich möchte meine Zielgruppe so viel vergrössern und hole jetzt alle on board mit einer Kirche, die Leute anzieht. Wie macht man das?
Ich will ehrlich leben. Und ich will können hinschauen und mit den Menschen unterwegs sein. Und ob jetzt das Tausende in einem Kirchengebäude, in einer Halle sind, oder wenn halt das in einem kleineren Kreis ist, wenn wir jetzt da sind. Ich will nicht schauen, was tut jetzt die Leute hinbringen, um von oben den Saal zu füllen oder für jeden Sonntag den Saal zu füllen. Das sind wichtige Gedanken auch, aber es kann nicht der Grundgedanke sein. Der Grundgedanke muss es sein, was tragen wir in die Gesellschaft? Was bewirken wir nicht nur irgendeine Veranstaltung in einer?
2001 bis 2004 bist du angestellt als Associate Pastor in der Old First Church in Huntington, New York. Wie funktioniert eine Kirchenorganisation in den USA vergleichsweise ähnlich wie hier?
Es gibt ganz verschiedene, wie es ja hier auch verschiedene gibt. Also wenn wir hier von Freikirchen reden, ist ja das eine strukturelle Bezeichnung zuerst einmal. Die sind im Denken nicht freier wie eine Landeskirche, sondern sie sind frei im Sinn von unabhängig von der Struktur her und tun zum Beispiel eben den Lohn für die Pfarrperson tun sie mit der Kollekte einfordern und das einfach ganz direkt so. Und in dem Sinn kann ich sagen, ich habe in der Freikirche in Amerika geschafft, der Presbyterian Church USA, dort hat es keine Steuern gegeben, sondern man hat halt am Anfang vom Jahr einen Pledge gemacht und gesagt, das Jahr gebe ich so und so viel Geld dieser Kirche und hat dann das immer reingelegt oder mit einem Scheck eben auch einmalig überwiesen. Das ist einmal so einfach strukturell. Und nachher, wie sie aufgebaut sind, Presbyterian Church ist eben mit dem Presbytergedanken von den Ältesten, wo die Kirche leitig sind. Und da gibt's aber auch Diakone, und also die Pfarrausbildung ist sehr ähnlich in der Presbyterian Church, wie sie, für uns hier vom Konkordat her ist, oder, ja, und das ist dann halt in diesen Konfessionen geregelt.
Also die Ausbildung zur Pfarrerin, zum Pfarrer ist ähnlich, aber die Struktur ist doch ganz anders. Jetzt gerade Geldakquise beispielsweise.
Ja, aber jetzt eben, das ist nur, man muss Geld bekommen.
Und KirchengängerInnen?
Gibt es auch alles. Und es gibt auch die, in den Mainstream-Churches gibt es auch einen Rückgang von immer jeden Sonntag präsent sein oder das ganze soziale Leben auf die Kirchengemeinschaft ausrichten. Weil es ist ja ganz viel, was in den Kirchen angefangen hat, bist jetzt in der Gesamtgesellschaft. Also ist doch super. Darf man es auch dort geniessen oder mitmachen?
Du bist 25 Jahre lang Pfarrerin von der reformierten Kirchgemeinde Laufental. Also Anlässe wie Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, Konfirmationsunterricht. Darüber hinaus bist du engagiert als Seelsorgerin und bei der Notschlafstelle. Was sind so ein paar Erinnerungen von dieser Zeit, die du nicht möchtest vergessen? Ein Vierteljahrhundert ist doch eine recht lange Zeit.
Eine recht lange Zeit, ja, genau. Es sind, glaube ich, auch so Begegnungen, wo man gemerkt hat, jemandem geht es nicht gut. Und ich habe auch Ohnmacht erlebt in der Begegnung und gemerkt, ich kann nicht einfach helfen. Es nützt nichts, was ich jetzt gerade mache. Dieser Person geht es noch nicht besser. Aber dann das Weh aushalten und zulassen und zum Beispiel Bilder entwickeln miteinander, wo nachher die Person einem zurückmeldet, jetzt habe ich wieder ein bisschen Boden, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Wo ich vielleicht noch gedacht habe, meine Güte, hat die noch gar keinen Mut, immer noch nicht. Und die Person hätte manchmal also viel mehr Mut schon gehabt, wenn ich getraut hätte, irgendwie zu benennen. Das sind so kleine Seelsorgeerlebnisse, die einfach sehr berührend sind. Und eben das Miterleben von Ohnmacht und dabei bleiben, das ist eigentlich schon etwas, was einem auch, glaub, frei macht, irgendwie. Also, frei macht, ich will es niemandem gönnen und ich will selber auch nicht in die Situationen kommen, im Grunde genommen. Aber wenn man erlebt, dass aus Ohnmacht wieder etwas werden kann, und sich wieder einen Weg auftut, dann ist das sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ja.
Und du verknüpfst die Erinnerungen an Menschen oder an Menschen. Situationen oder an den Ort, wo der
Beides, ja. Und da gibt es tonnenweise lustige Situationen und auch skurrile. Ich meine, an einer Abdankung, wo es eigentlich traurig ist und dann gibt es einfach so Momente, wo man aber merkt, wir müssen jetzt alle zusammen lachen. Das sind so Sachen, wo das Leben ganz nah ist. Und man merkt eben, als halt ineinander hineingeht, all das.
Ich möchte gerne bei diesem Bild von der Abdankung, wo man mal schmunzeln oder lachen kann, mal bleiben und würde gerne öffnen fürs Publikum. Haben Sie, verehrte Damen und Herren, Fragen oder Anmerkungen an Regine Kokontis?
Wo mein Papa gestorben ist, sind wir auf dem Hörnli gsi und er hat immer die Krähe gern gehabt. Und dann hat man, ist eine Urnenbeisetzung gsi und dann sind wir da im engen Familienkreis da gestanden. Und dann sind plötzlich 3-4 Krähen gekommen über dem Grab und in den Baum und haben sich kundgetan und haben also ihre Krähen-Gesang losgelassen. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt typisch, nein, das ist toll, jetzt können wir sogar noch die Krähen zu meinem Papa Covadio sagen. Und schlussendlich haben wir dann das, ist ein schöner Moment gewesen, nicht unbedingt gerade lustig, aber es ist ein schöner Moment gewesen und man konnte Freude haben an diesem Moment. Mehr habe ich zu dem nichts zu sagen. Aber das ist vielleicht, wo man kann, in Anführungszeichen lachen und es toll finden, wie eine Begebenheit plötzlich eintrifft, obwohl man es eigentlich nicht erwartet hat. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, ich denke, vielleicht ist es das auch, wo ich erlebe im, oder erlebt habe auch in meinem Pfarrberuf, dass man einen Raum auftut, wo man plötzlich wie anders auch wahrnimmt und Sachen so nebeneinander stehen und die einander Bedeutung geben und das ein schönes Erlebnis ist und ein tiefes, ja, und man auch nicht alles dem muss erklären und man muss ein bisschen Märli-mässig genau lassen, aber es macht ja gleich etwas mit dem. Das, ja. Es hat auch eine Anekdote gegeben, die war heftiger gewesen in Amerika, eine Abdankung von einer Feuerwehrfrau. Und da war der Sarg, es war eine Erdbestattung gewesen. Und nachher war ausgeladen gewesen, parat. Und dann ist die Hearse, also das Auto, das er transportiert hat, die Bremse nicht angezogen gewesen. Und dann ist das irgendwie zurück und ineinander rein und so. Und es ist eine Aufregung, meine Güte, kann ja nicht sein und was für eine Schande oder was auch immer. Und plötzlich ein Gelächter von der Tochter, die gesagt hat, my mom had to go with a bang. Einfach, ja, und dann ist es auch gut.
Sehr schön. Gibt es weitere Kommentare oder Fragen?
Ich habe Ihre Anmerkung, Frage zum ersten Teil, gut und böse. Ich glaube, das ist wirklich absurd. Es ist so eine Eben, es gibt so ein grosses Spektrum von Grautönen dazwischen. Und Ihre Bemerkung, dass es Menschen gibt, die nicht wieder aufstehen können. Ich glaube, Böses geschieht aus unverarbeiteten Traumen. Es gibt Menschen, die eben keine Resilienz haben, weil sie nie haben dürfen erfahren, weil einfach niemand da war. Also, es ist sicher jemand da gewesen. Sie hätten ja nicht überlebt. Aber wo sie wirklich gehalten hat, wo sie wirklich geliebt hat. Und ihnen das gegeben hat, was sie gebraucht hätten. Und ich glaube, dort baut sich auch eine Resilienz auf, wo ein Mensch dann kann auch Schlimmes wieder verarbeiten und wieder aufstehen. Und das aber komplex traumatisierte, mehrfachst traumatisierte Menschen keine Chance hat. Und das, wenn das nicht verarbeitet wird, die Chance, dass das Schlimme weitergeht, ich sage nicht das Böse, das finde ich absolut ist für mich keine Variante böse, sondern Schlimme, dass es einfach weitergeht. Und das wissen wir ja aus der Wissenschaft, dass das ein Trauma vererbt wird. Und das ist einfach etwas, wo ich denke, wo noch viel zu wenig auch im Bewusstsein der Menschen ist. Und wie viele Menschen eben auch jetzt jeden Tag in einer extremen Situationen rund um die Welt wieder neu traumatisiert werden. Und das beelendet mich zutiefst. Das finde ich wirklich sehr schwierig im Moment zu aushalten. Und auch das Hass sein, das eben genau schwarz-weiß. Die sind alle böse, Amerika-Demokraten sind alle böse und das finde ich extrem schwierig zu sagen.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, also ist fast nicht zum Aushalten, oder? Und wie Sie sagen, dann weiss man, wenn jetzt, ja, was erlebt wird in Palästina, Israel jetzt auch wieder, wo man einfach weiss, ja, das ist nicht einfach jetzt. Da geht wieder Generationen, bis wir da irgendwie, oder viele wieder ein Miteinander gefunden haben. Bei denen geht es ja schneller, das stimmt auch, aber es ist, das tut einem wirklich weh. Und ich weiss auch nicht, ob ich, also ich verstand, was Sie sagen, und ich glaube auch, dass vieles nicht bös ist, sondern aus schlimmen Erfahrungen kommt und sich dann bös äußert. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir manchmal fast nicht Zeit, um alles zu erklären. Und dann muss man einfach auch zu der Tat sagen, das ist jetzt bös und jetzt müssen wir andere schützen. Und da müssen wir einfach, oder die Stellung nicht, aber machen sie auch. Ja, das ist nicht... Ich habe auch nicht gemeint, dass sie es nicht so gemeint hätten. Mir ist einfach auch wichtig, dass man das sagt, dass wir manchmal es nicht können erklären können. Vielleicht bis am Schluss. Und müssen Stellung beziehen. Und
also das ist mir schon ganz wichtig. Das finde ich absolut.
Also niemand von der Verantwortung
gebunden ist. Niemand ist von der Verantwortung. Also erwachsene Menschen kann man nicht von der Verantwortung entbinden. Mhm. Und sie muss in die Verantwortung ziehen. Das schließt das nicht aus.
Ja, dann wäre da auch wieder der Rutger Brigmann, oder, der sagt, man muss dranbleiben und an Widerstand auch glauben und das kann Veränderungen geben. Ja. So.
Regine Kogontis, du hast auch eine Ausbildung in der Erste Hilfe für psychische Gesundheit gemacht, also Kurs mit dem Fokus Jugendliche. Finde ich sehr spannend, eine Erste Hilfe bei Angst, Traumata, aber Depressionen, also nicht eine Langfristigkeit, sondern erste Hilfe. Mhm. Was hat das bedeutet für dich?
Also es ist so im Bewusstsein und auch im Erleben halt, auch mit vielen jungen Menschen, aber auch Erwachsenen, wo man einfach merkt, viele Leute mögen nicht oder haben eine Erkrankung und wie reagiert man rundum darauf. Und es hat mir sehr eingeleuchtet bei der Erklärung von denen, das sind ENSA-Kurs, wo gesagt wird, wie wir können, wenn jemand umgeht, stolpert, dann tun wir den Fuss hochlagern und haben ein Salbe drauf und verbinden und können handeln. Und lernen erst Hilfe für den Körper. Aber wie hilflos sind wir oft, wenn jemand einfach nicht mehr mag aufstehen oder sich so immer ein bisschen mehr verändert, der psychische Zustand, und mit Getrauen ist der fast nicht die Person anzusprechen darauf. Und die Kurse lernen einem eigentlich einfach, dass man es wahrnimmt und anspricht.
Und das ist die erste Hilfe schon.
Das ist die erste Hilfe. Und klar kann man auch üben, wie man es anspricht und wie man Hilfestellung gibt, beziehungsweise auch, dann kann man vermitteln, auf was muss man vielleicht speziell achten, und wie lässt man Raum und ist aber gleich ein bisschen hartnäckig dran. So Sachen lernt man in diesen Kursen. Und da habe ich einfach erstens für mich auch hilfreich gefunden, aber auch durch meine Instruktorin gemacht drinnen, weil ich es wichtig finde, dass wir das weiter verbreiten und einander da, also von dem lehrt. Ja, das ist eine gute Zusammenstellung von so Ersthilfemöglichkeiten.
Sehr spannend. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen?
Ich habe zur ersten Hälfte noch etwas zu sagen. Das, wie es auf dem Titel heisst, in jedem Menschen ist im Grunde gut. Das gibt mir in der heutigen Zeit schon ein bisschen zu denken. Ich meine da nicht allgemein, nicht alle Menschen, sondern einfach ein paar Menschen auf dieser Welt, wo ich einfach im Grunde gut nicht sehe. Wenn wir in diesem Jahrhundert schauen, also in den letzten 5, 6, 7 Jahren oder auch 10 Jahren, was wir in Europa für Leute haben, die aus eigenem Machtgedanken gewisse Sachen anstellen, auch im Nahen Osten, dann sehe ich das in diesem Titel nicht so ganz und ich weiss nicht, wie ich das soll im Grunde genommen einordnen.
Ich glaube, es gibt keinen kurzen Satz, der auf alles eine Antwort gibt. Und ich habe lieber diesen Satz, und weiss, dass er auf gewisse Menschen vielleicht nicht zutrifft, aber auf ganz viele Menschen zutrifft. Und ich gehe lieber mit dem Satz durch mein Leben, wie wenn ich den Fokus habe, ja, aber es gibt ein paar ganz, ganz böse Menschen. Und auch wenn sind vielleicht alle Menschen irgendwo zuinnerst so böse und könnten auch so werden wie der böse Mensch, da habe ich lieber die Vereinfachung. Und ich glaube, wir leben mit Vereinfachung. Wir müssen ja, sonst könnten wir auch Entscheidungen treffen. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, wenn wir vor einem Joghurtgestell in den Mikro stehen. Also ich wünschte mir dann nochmal eine Vereinfachung, nämlich einfach eine Reduktion auf drei Sorten und dann würde mir das Leben leichter machen. Und wir leben mit Vereinfachungen. Aber wir müssen uns immer wieder gut überlegen, welche Vereinfachungen machen wir und zu was, welche Motivation resultiert aus dieser Vereinfachung.
Also müssen wir nicht überlegen, warum ein Mensch so wird.
Immer wieder, ja.
Die meisten von diesen Leuten, die sind ja eigentlich gut aufgewachsen und haben fast im Luxus können leben. Und sind nachher so, werden so und setzen sich über alles hinweg und zerstören so viel an Menschen, an ihren Glauben und die sind dann ja, völlig hilflos. Tot mit in Europa. Obwohl man ja viel erlebt hat in den letzten 100 Jahren, 150 Jahren. Und das Gleiche haben wir hier auch ein bisschen weiter am Mittelmeer. Was ist denn der Grund? Und aus was rauskommt das? Das kann nicht nur aus einer schlechten Kindheit sein.
Da steht da natürlich schon auch einiges, eben von der Evolution her, wie der Kai Michel und der Karel van Schaik, dass aufgezeigt wird, wo die Menschen sesshaft geworden sind. Und mehr auf den Besitz dann verteidigt haben, wo sie früher über viel mehr Jahrtausende, ja, Zehntausende, da haben sie den Besitz nicht können immer mitschlecken, wenn sie als Nomaden unterwegs waren. Mit der Sesshaftigkeit ist das Verteidigen gekommen. Und der hat auch, ein bisschen provokativ gesagt, der Macho, einen Stand gehabt und eine Macht. Und es hat sich gelohnt, Macho zu sein, weil wir dann können den Besitz verteidigen. Früher als Jäger und Sammler hat sich das absolut nicht gelohnt, weil dann hat man eins aufs Necki bekommen, wenn man sich zu fest vorgetan hat, weil man nämlich als Gruppe hat müssen funktionieren. Also dort ist so ein bisschen eine Erklärung drin, noch ein weiterführen natürlich, und genauer, was für Dynamiken tut auch uns die Lebensart und wie wir es kulturell konditioniert haben über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausend vielleicht, was befördert oder fördert das in unserem Sein. Aber, und da kann helfen natürlich, dann eben herauszufinden, warum ist echt jemand so. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Forschung, weil vielleicht lernt man dann etwas zu verhindern früher, aber da müssen wir viel lernen. Und immer wieder. Und das Dumme ist eben, wir haben alle nur so ein Leben. Und die Nächsten wollen wieder ihr Leben leben. Und also der Transfer, der ist manchmal ein bisschen schwierig von dem, was man gelernt hat.
Mit anderen Worten, du empfiehlst die Lektüre von Rutger Bregmann sehr.
Die empfehle ich, aber wie du auch gesagt hast, wir dürfen auch mal ein bisschen querlesen. Oder ja, also das dürfen wir glaube ich auch. Es ist anstrengend.
Mit dem Blick auf die Uhr muss ich jetzt leider die Diskussion abbrechen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen lieben Dank, Regine Contis, für das Gespräch. Wenn ich noch schnell einen Veranstaltungstipp machen darf, am Donnerstag, 23. Oktober, gibt es den nächsten Talk mit Roland Herrmann. Er ist Schauspieler und Sänger und mit ihm rede ich über das Buch «Lebt Anker noch».
Ich danke vielmals euch fürs Vertrauen und für die Einladung. Ganz herzlichen Dank und Ihnen allen auch fürs Dasein und Zulassen. Mitmachen.
Das war der Buchtag mit der Regine Cocontis, der am 18. September in der GGG Stadtbibliothek stattgefunden hat. Moderation Janina Labhardt.
Hörbox. Immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.